Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, Herr.
Die Schwestern des Lazarus schickten zu Jesus eine Botschaft und ließen ihm sagen: Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Gottes Sohn soll durch sie verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, stellte er fest, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, was du von Gott erbittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha erwiderte ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus sagte: Wo habt ihr ihn begraben? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Aber einige sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, konnte er dann nicht verhindern, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus im Innern vom Zorn gepackt und er ging zum Grab. Es war eine Gruft und ein Stein lag darauf. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, antwortete ihm: Herr, er verbreitet schon Geruch, denn er ist seit 4 Tagen tot. Jesus erwiderte ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes schauen? Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen des Volkes, das ringsum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Tote heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwunden und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn fortgehen. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, fanden den Glauben an ihn. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja. Also es ist eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist eine Illustration dessen, was uns gestern beschäftigt hat mit dem hinabsteigenden Weg. Lazarus stirbt, es kommt eine, wie hieß es in der Dirk-Gruppe gestern, mitten im Leben, der Trichter, man kommt existenziell in die Mühle, in eine Mühle hinein, und der Tod ist es ganz sicher, da hilft einfach nichts dagegen. Und mit allem, was das eben Sterben mit sich bringt, an Kampf und Einverständnis und für die Umstehenden an Hilflosigkeit und Trauer, wenn das geschieht, dann ist auch irgendwie alles Rumgetue am Ende, weil man ganz schlicht nichts machen kann. Und wenn einer gestorben ist, dann ist es irgendwie endgültig oder meistens wenigstens. Also man kann da gar nichts tun. Und dennoch endet diese Geschichte damit nicht. Also nach der Mühle kommt noch etwas anderes, nämlich was hier im Evangelium eine Auferstehung genannt wird. Und die besteht wunderbarerweise nicht, oder die besteht nicht, das Wunder besteht nicht nur darin, dass der Lazarus wieder atmet und in ein irdisches Leben zurückkehrt, wie uns das Evangelium schildert, sondern das Wunder geschieht mit einer Veränderung geistiger Art, die dem Lazarus widerfährt, aber auch mindestens seinen gläubigen Geschwistern widerfährt. Wie Jesus ankündigt, nur weiß ich nicht wo, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes schauen. Jetzt, das ist das, was passiert. Die drei Gläubigen schauen die Herrlichkeit Gottes. Es gibt im nächsten Kapitel des Johannesevangeliums, wo die Salbung in Bethanien berichtet wird, gibt es so eine Notiz, dass die Juden nicht nur um Jesu Willen nach Bethanien kommen, sondern auch um den Lazarus zu sehen, der da von den Toten auferweckt wurde. Also offenbar gibt es da eine Veränderung in der Persönlichkeit des Lazarus gegenüber dem, wie man ihn vorher kannte, die irgendwie die Leute anzieht. Also da ist was, was zu sehen ist. Gestern war da die Rede von Freiheit und Frieden und Licht und dergleichen. Ja, wer glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Also der Glaube ist letztlich das, was den Leuten, den Gläubigen ermöglicht, was ihnen da zugemutet wird, hier das Sterben anzunehmen, das geschehen zu lassen und sozusagen darin weiterzugehen, mit allem, was das eben, mit den vielen kleinen Schritten, die das beinhaltet, an Trauer und auch an Phasen der Auflehnung von mir aus, dass man das durchlebt und sich da nicht irgendwie rausrettet mit irgendwelchen Machenschaften. Wenn man das zulässt, dann bietet die, also sich in die Mühle begibt, der Lazarus genauso wie in anderer Weise die Schwestern, dann kommt man sozusagen an einen tiefsten Punkt, an dem man lässt. Aus Hilflosigkeit, aus Erschöpfung, aus Einverständnis, wie auch immer. Und dieser Punkt ist eigentlich der Punkt, da ist der Punkt, an dem wir nichts mehr tun können, auch gar nichts mehr tun wollen, und an dem sozusagen eine Ruhe einkehrt. Und die ermöglicht es uns, das Handeln Gottes jetzt zu erfahren. Solange wir rummachen, unser Rumgetue, das macht uns halb blind, das ist klar, wenn ich emsig dabei bin, das Essen herzurichten und es kommt jemand und erzählt mir irgendwas, da habe ich ein halbes Ohr, aber nicht mehr, weil die andere Hälfte meiner Aufmerksamkeit brauche ich einfach für das, was ich gerade tue. Und so ähnlich ist es da auch, solange wir rummachen, solange wir wollen und streben und denken und so weiter, da ist unsere Aufmerksamkeit nicht frei, das Handeln Gottes zu erfahren, das jetzt ergeht. Und das ist sozusagen das, was die Mühle mit uns tut. Sie bringt uns an den Punkt, an dem wir nur noch lassen können. Und genau der macht uns fähig, zu erleben, dass Gott handelt. Und das verändert das ganze Leben. Es verändert auch die Weltanschauung. Von der hören wir, als Martha bisschen nicht so ganz griffig, aber immerhin sagt, ja, ich glaube schon an die Auferstehung. Wie war das doch mit dem letzten, ja genau, am letzten Tag. Der ist halt weit weg, der letzte Tag. Das hat mit jetzt gar nichts zu tun. Ja, das war die Vorstellung am letzten Tag, am jüngsten Gericht, also alle sterben und sind in so einer Art Unterwelt da aufbewahrt, und irgendwann kommt dann ein letzter Tag dieses Universums oder dieser Welt, und an dem wird gerichtet und die Gerechten bekommen auch so eine Art Auferstehung als Lohn. Ja, okay, das kann eben so sein, aber jetzt, das ist keine Erfahrung jetzt. Und dann haben die sicher auch eine Erfahrung von so einer Art moralischer Auferstehung, also man beginnt ein neues Leben, reinigt sich von einigem seiner Missetaten oder schlechten Gewohnheiten oder auch wie immer, oder bringt ein Werk der Versöhnung zustande und so. Das ist auch, das erleben wir auch als eine Art Auferstehung. Aber die endet spätestens auch mit dem Tod. Und das ist eben bei dem, wenn wir das Wirken Gottes jetzt erfahren. Das ist dabei anders. Warum? Weil wir erleben, unmittelbar erleben, Gott oder irgendeine allmächtige oder absolute Macht trägt uns, liebt uns, nimmt mich an, so wie ich bin, mit meinen Schatten und meinen starken Seiten, mit meinem Leben und mit dem Tod, auf den ich zugehe. Und die Erfahrung verändert das Leben tiefgreifend. Und letztlich kann sie nur in der Mühle gemacht werden. Es gibt im Hebräerbrief eine Stelle, wo es heißt, und Jesus lernte den Gehorsam durch das, was er litt. Das ist so ein bisschen wie der Schmerz beim Meditieren einem unangenehmerweise zu einer Intensivierung der Meditation verhilft. So verhilft die Mühle, das Leiden, einem zu einer Vertiefung des Gehorsams, des Hörens, der Bereitschaft nach innen zu hören und sich auf das einzulassen, was da ist. In dem Treffen, in diesem Geschehen hier, treffen zwei Welten aufeinander. Die eine ist unsere Welt. Unsere Welt mit, wie die Alfons-Gruppe gestern herausgearbeitet hat, mit unserer Vorstellung vom guten Leben. Es ist sehr selten, dass unser Tod da mit drin ist. Gewöhnlich bezieht sich die auf das Leben vor dem Tod. Ja, den Tod mit einzubeziehen, ist wirklich schwierig. Wenn der kommt, ist wurscht, wie viel im Portemonnaie ist. Es wurscht, wie viel mir Beifall geklatscht haben. Das wird den Tod ziemlich wenig interessieren. Ja, da bleibt so wenig übrig von dem, was wir gewöhnlich tun angesichts des Todes. Also da könnte sozusagen das Quadrat des guten Lebens könnte sehr klein sein. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Das haben die aber auch. Und da ist der Tod natürlich auch nicht vorgesehen. Die Auferstehung am jüngsten Tag, ja, aber nicht der Tod. Und jetzt passiert eigentlich was Ungeheuerliches. Jesus erfährt, dass Lazarus krank ist. Und es ist Meinung aller, wenn er da gewesen wäre, wäre der Lazarus nicht gestorben. Er weigert sich, da zu sein. Er wartet noch 2 Tage, bis er nach Judäa geht, bis er nach Bethanien geht. Er lässt den Lazarus sterben. Anders gesagt, Gott mutet den Lazarus und den Schwestern Sterben, Trauer, alles zu, was da eben mit zusammenhängt. Es gibt diese Stelle, vielleicht erinnert ihr jetzt gerade noch, wo die Gefühlsregungen Jesu geschildert werden, weinen und ergrimmen. Und ich habe noch darüber nachgedacht, was das bedeutet. Und ich glaube, er weint, weil ihn ergreift unsere Hilflosigkeit und Aussichtslosigkeit angesichts des Todes oder angesichts von Verlusten. Da ist für uns alles aus, als wäre uns der Boden weggezogen. Und zugleich ergrimmt er darüber. Sozusagen, wie können wir denn von Gott annehmen, dass er uns das als allerletztes zumutet? Dass sozusagen sein Heilshandeln nicht mehr ist, als dass man einen Parkplatz findet, wenn man mal drum bittet. Oder sonst irgendeinen Brocken. Oder halt was klappt, hienieden. Wie können wir denn so hirnverbrannt sein, zu glauben, dass Gottes Güte nicht weit, weit, weit über allem ist, was wir uns an Güte überhaupt vorstellen können? Sind wir denn völlig bescheuert? Deswegen ergrimmt er, weil Gottes Güte nicht damit endet, dass wir hier einen Parkplatz finden oder sonst irgendeine Schnitte machen oder sonst was. Weil Gottes Güte sich darin ergeht, uns teilhaben zu lassen an seinem Leben, dass dieses irdische Leben total umgreift, durchdringt und übergreift, umhüllt und durchdringt. Und wir das lernen sollen. Und lernen tun wir es nur, wenn wir uns in die Mühle hineinnehmen lassen. Aber es ist eben ein Lernen in kleinsten Häppchen. Das muss man wirklich sagen. Jedes Mal, wenn man, und ich glaube, dass das Gebet, die Meditation irgendwie eine ganz wichtige Rolle bei diesem Lernen spielt, weil sie einem ermöglicht, irgendwie durch den Kontakt, in den man kommt mit sich, auch zu einer Art Distanzierung findet, also diese Überschwemmung durch die Ereignisse, durch das, was passiert und dem man irgendwie ausgeliefert ist im Leben, das wird ein bisschen irgendwie weniger. Und man ist nicht total davon besetzt und merkt es, erlebt es auch als ein ganz klein wenig aufatmen können. Und genau solche Erfahrungen des Aufatmenkönnens, des Erlebens, des von Heil, mitten im Unheil, das ist das, was unseren Glauben stärkt. Und so gehen wir eben in kleinen Schritten, wächst der Glaube, bis er ja halt größer wird und bis wir wirklich anfangen zu verstehen, dass Gott nicht unseren Tod will oder mal einen Brocken, den es noch gratis gibt, sondern ein ganz anderes Leben.